Haben Sie es auch in der Zeitung gelesen? Michael Jackson will sich einfrieren lassen. Das Rockidol strebt nach ewigem Leben. Nach einigen Jahrzehnten im Kühlschrank hofft er aufzuerstehen. Ich finde so etwas unglaublich und verrückt. Aber leider ist es kein Witz. Es gibt tatsächlich immer mehr Menschen und keineswegs nur Stars, die auf diese Weise versuchen, dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Hunger nach Leben, Streben nach Unsterblichkeit, Sehnsucht nach Gottähnlichkeit, so erkläre ich mir die Motive solcher Handlungen. Nicht immer muss ich diese Sehnsucht so extrem äußern. Der Hunger nach Leben kann auf verschiedenartigste Weise zum Ausdruck kommen. Da gibt es den Jugendlichen, der durch Drogen und Alkohol dem frustrierenden Schulalltag entfliehen und im Rausch eine andere Welt finden will. Aber ist das wirklich Leben? Kann er es Leben nennen, wenn er sich durch Alkohol und Drogen selbst zerstört? Da gibt es den Geschäftsmann, der immer mehr Güter und Reichtümer anhäuft und denkt, jetzt habe ich meine Scheunen gefüllt, jetzt stimmen die Aktien, jetzt habe ich das Leben gefunden. Aber ist das wirklich Leben, wenn er immer Angst haben muss, dass Diebe bei ihm einbrechen, dass die Motten und der Rost seine Reichtümer fressen oder dass er plötzlich stirbt und dann nichts mehr mitnehmen kann? Da gibt es das junge Mädchen, das von Party zu Party läuft in der Hoffnung, das Glück zu finden. Und am Schluss bleibt doch nur ein schaler Geschmack zurück. Wenn es ihr geht wie einer Cola-Dose, frei nach dem Motto, das der Reeperbahn-Pastor Dankbar Fischer auf saloppe Weise einmal so formuliert hat, sie wird aufgerissen, leergesoffen und weggeschmissen. Ist das wirklich das Leben? Da ist der Schriftsteller, der Buch um Buch schreibt, in der Hoffnung, sein Name werde seinen Tod überdauern, der vielleicht aus durchaus edler Motivation schreibt und sich doch zugleich selbst ein Denkmal setzen möchte. Aber ist das wirklich erfülltes Leben? Und da ist der Arbeiter, der Jahr für Jahr rackert und schuftet. Und am Ende steht in seiner Todesanzeige, sein Leben war Arbeit und Mühe. Ist das wirklich das Leben? Ist das alles? Oder gibt es nicht mehr als das? Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich möchte das Streben des Menschen nach Leben, das tägliche Arbeiten und Mühen auf keinen Fall abwerten. Aber trotzdem frage ich mich, wenn das alles ist, wenn das bereits das Leben in seiner Fülle sein soll, sind wir da nicht betrogen, verlassen, hoffnungslos? Viele Menschen streben nach Leben. Die einen auf hochintelligente, die anderen auf primitive Weise. Die einen aus eigensüchtigen Beweggründen, die anderen mit durchaus edler Motivation. Aber dieses Streben führt immer zum gleichen Ergebnis, wo es rein menschliches Streben bleibt, nämlich hinein in die Leere, in die Vergänglichkeit, in das Nichts. Wo aber finden Sie, wo finde ich Leben, wirkliches Leben, erfülltes Leben, ewiges Leben? Eine deutliche Antwort auf diese Frage gibt uns die Bibel. In 1. Johannes 5 lesen wir: Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Gott also ist die Quelle allen Lebens, des ewigen Lebens. Und er ist es deshalb, weil er der Schöpfer allen Lebens ist, ihres und meines Lebens. Wie können wir denn erwarten, wahres Leben zu finden, wenn wir von dem abgeschnitten sind, der uns geschaffen hat? wenn wir von dem nichts wissen wollen, der uns geliebt hat bis in den Tod, und wenn wir den verdrängen, der uns einlädt, seine Kinder zu werden? Gott klagt durch den Propheten Jeremia: Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. So wie Israel damals zur Zeit Jeremias den Götzen nachgelaufen ist, so laufen auch heute viele Menschen den modernen Götzen nach, solchen Götzen wie Eigensucht, Selbstverwirklichung, Besitzstreben, Rausch, Ruhmsucht und Sterblichkeitswahn. Was ist der Unterschied zwischen einer Zisterne und einer lebendigen Quelle? Zisternen sind Wasserauffangbecken, die es auch heute noch im Vorderen Orient gibt. In ihnen wird der Winterregen für die trockenen Sommermonate gespeichert. Es sind in den Fels gehauene Vertiefungen, die abgedichtet sein müssen, damit das Wasser nicht versickert. Tritt ein Riss auf, dann hat das katastrophale Folgen. Das Wasser läuft heraus und die Menschen, die darauf angewiesen sind, müssen verdursten. Aber selbst wenn kein Riss entsteht, nimmt der Wasservorrat Tag für Tag ab. Anders ist es bei einer guten, lebendigen Quelle. Hier fließt Wasser ununterbrochen nach. Wir können trinken und es kommt immer wieder neues Wasser. Mensch und Vieh können sich alle Zeit an ihr erfrischen. Merken Sie, wie arm der Mensch dran ist, der die lebendige Quelle verlässt und sich rissige Zisternen baut? Merken Sie, wie arm der Mensch ohne Gott ist? Er ist am Verdursten, er ist am Sterben, aber er verdrängt dies, indem er sich hineinflüchtet in Rausch, Besitzgier oder auch Arbeit. Lasst uns doch aufwachen, lasst uns umkehren zu dem, der uns das Lebenswasser schenkt, zu dem, der uns zu sich hinlieben möchte und der das getan hat am Kreuz von Golgatha in seinem Sohn Jesus Christus. Lasst uns umkehren zu dem, der dort dem Tode die Macht genommen und ewiges Leben ermöglicht hat. Gott hat uns das ewige Leben gegeben. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, sagt uns die Heilige Schrift. Es ist nirgendwo anders, nicht in einem bloßen Menschen, nicht in einem Propheten und auch nicht in einem verschwommenen Geistwesen, wie manche Sekten, Religionen oder Sonderlehren behaupten. Nein, das ewige Leben haben wir allein in Jesus Christus, im Sohn Gottes, im göttlichen Wort, das Fleisch geworden ist. Was bedeutet es denn eigentlich, ewiges Leben zu haben? Vielleicht stellen Sie sich darunter etwas vor, das einfach ewig dauert, das nie endet. Diese Vorstellung ist sicher nicht falsch. Das gehört bestimmt auch zum ewigen Leben. Aber das allein würde mir furchtbar langweilig vorkommen. Ich denke, dass ewiges Leben weit mehr ist. Die Bibel sagt uns, dass es sich dabei um erfülltes Leben handelt. Erfülltes Leben ist Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Leben, in dem die Sinnfrage gelöst ist. Leben, das bereits hier und jetzt beginnen kann. Leben, das auch bei schweren Schicksalsschlägen seine Geborgenheit in Gott finden kann. Leben, das durch mancherlei irdische Leiden hindurch zur himmlischen Herrlichkeit führt und in dem keine Krankheit, keine Tränen, kein Schmerz und kein Tod mehr sein werden, wenn wir Gott von Angesicht zu Angesicht schauen. Bei einer Zugfahrt kam ich mit einem jungen Mann ins Gespräch. Als er erfuhr, dass ich Theologe bin, sagte er plötzlich: Ich will etwas vom Leben haben. Mit Gott kann ich nichts anfangen. Ich antwortete ihm: Du bist aber bescheiden. Das, was du willst, wäre mir zu wenig. Ich will nicht etwas vom Leben haben. Nein, ich will das Leben haben, das Leben in seiner Fülle. Wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, der geht blind am Leben vorbei. Er lebt ohne wahre Erfüllung in einer Illusion dahin. Nein, so will und kann ich nicht mehr leben. Neugierig geworden, fragte mich der junge Mann, wie kann ich denn dieses Leben bekommen? Ich antwortete ihm, indem du an Jesus, den Sohn Gottes, glaubst. Glauben heißt nicht nur eine Sache für wahr halten. Glauben heißt vor allem einer Person ganz vertrauen. Und es gibt keine vertrauenswürdigere Person als Jesus Christus, der stellvertretend für unsere Schuld in den Tod gegangen ist, um uns Leben und Vergebung zu ermöglichen. Vertraue dich ganz Jesus an. Sage ihm, dass du mit ihm leben willst und es dir leid tut, dass du ihn bisher auf die Seite geschoben hast. Er wird dich hören und du wirst erfülltes Leben finden. Nun möchte ich noch aus wissenschaftlicher Sicht auf die Frage eingehen, was ist Leben, was ist erfülltes Leben und was ist der Sinn des Lebens? Haben Sie sich diese Fragen schon einmal gestellt? Es sind entscheidende Fragen, Fragen, an denen sich das Leben entscheidet. Was ist Leben? Verschiedene Antworten werden mir angeboten. Eine Antwort sagt, das Leben ist ein Durchgangsstadium ins Nichts. Der Mensch kommt aus dem Nichts und geht ins Nichts. Sein Leben hat keinen Wert. Das ist die Antwort des Nihilismus, die Antwort einer Lebenseinstellung und Philosophie, die viele Menschen vertreten. Nihilismus kommt vom lateinischen Wort nihil, was nichts bedeutet. Eine solche Weltanschauung verzweifelt an der vermeintlichen Sinnlosigkeit des Daseins. Eine solche Weltanschauung kennt keine Hoffnung, keine Erwartung eines Weiterlebens nach dem Tod. Für sie hat das Leben auch hier und jetzt keinen Wert, weil es im Nichts endet. Sie kennt daher keine absolut gültigen Wertmaßstäbe oder Gebote, keine moralischen Hemmungen und Rücksichtnahmen. Menschen, die so leben, sagen sich, genieße jetzt so viel wie du kannst, nimm keine Rücksicht auf andere, denn morgen bist du tot. Der Nihilismus ist im Wesentlichen aus dem Atheismus entstanden, aus der Anschauung, dass Gott tot sei. Woran soll sich ein Mensch ohne Gott halten? An sich? Dann erkennt er nur seine Vergänglichkeit. Wer Gott nicht kennt, endet im Nichts. Eine weitere Antwort ist ähnlich. Es ist die Antwort des Materialismus. Sie sagt, der Mensch entsteht aus Materie und vergeht zu Materie. Er entsteht aus Atomen und löst sich auf in Atome. Atome sind zwar nicht nichts, trotzdem steht hier am Anfang und Ende für den einzelnen Menschen das Nichts. Wenn er nicht mehr ist als eine Zusammenballung von Atomen, dann ist er nichts. Wussten Sie, dass auch der Kommunismus dieses Menschenbild vertritt? Er sieht den Menschen nur als Rädchen im Getriebe einer Planwirtschaft, die geradezu mechanisch ablaufen soll. Im Kommunismus, wie im Materialismus überhaupt, hat das Leben des einzelnen Menschen keinen Wert. Wir könnten so weitermachen und Weltanschauung um Weltanschauung betrachten und wir würden feststellen, in jeder Weltanschauung, die Gott ausklammert, ist auch der Wert des Menschen ausgeklammert. In jeder Weltanschauung, in der Gott nichts wert ist, ist auch der Mensch nichts wert. Wo es keinen Gott gibt, gibt es auch nicht die Würde eines Geschöpfes Gottes, die man respektieren müsste. Zwei Weltanschauungen will ich noch skizzieren, weil sie heute sehr einflussreich sind. Da ist zum einen der Evolutionismus, vom lateinischen evolvere, sich entwickeln. Der Evolutionismus ist die Anschauung, dass sich alle Lebewesen aus niedrigsten Lebewesen stufenweise entwickelt haben. Sie wurden also nicht von Gott in einem einmaligen Akt erschaffen, jedes nach seiner Art, wie es in der Bibel heißt, etwa in 1. Mose 1, sondern sie sind nach dieser Ansicht stufenweise nacheinander und auseinander hervorgegangen. Was ist der Mensch? Er ist nach dieser Weltanschauung eine höher entwickelte Form aus der Ahnentafel der Affen. Er ist nur das bisher letzte Glied in einer Kette von Zufällen. Zufall. Dieses Wort ist zentral in der klassischen Evolutionslehre. Nicht ein einmaliger Schöpfungsakt, sondern der Zufall ist es, der zur Entstehung des Lebens und des Menschen geführt haben soll. Nicht Gott, sondern der Zufall soll der Schöpfer des Lebens und des Menschen sein. Welch erschreckende Abirrung vom klaren biblischen Zeugnis begegnet uns hier. Nicht nur von einfachen bibelgläubigen Christen, sondern auch von einer zunehmenden Zahl von Naturwissenschaftlern wird die überall verbreitete Evolutionslehre inzwischen durch Argumente bekämpft und in immer mehr Punkten widerlegt. Es ist klar, dass die Evolutionslehre dem Leben keinen hohen Wert beimisst, weil sie es nur als Zufallsprodukt sieht. Was sich dem Zufall verdankt, kann heute entstehen und morgen vergehen. Was sich aber Gott verdankt, bleibt ewig. Die letzte Weltanschauung, die wir betrachten wollen, ist der Behaviorismus, vom Englischen to behave, sich verhalten. Der Behaviorismus meint, vereinfacht gesagt, dass der Mensch im Wesentlichen funktioniert wie eine Maschine. Man braucht nur einen Reiz, einen Impuls hineinzugeben und schon läuft eine Reaktion ab. So wie ein hungriger Hund zuschnappt, wenn ich ihm ein saftiges Stück Fleisch vor die Nase halte, so wird auch ein Mensch auf einen Reiz in einer ganz bestimmten Weise reagieren. Der führende Behaviorist Skinner hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Jenseits von Freiheit und Würde«. In diesem Titel werden die Folgen dieser Weltanschauung deutlich. Der Maschinenmensch hat keine Freiheit und keine Würde. Sein Leben hat nur den einen Wert, dass es funktioniert. Es hat einen Nutzwert, aber keinen Wert an sich. Auch hier ein Weltbild ohne Gott, ohne Freiheit, ohne Liebe, ohne Menschlichkeit. Wer den Menschen so sieht, wird kaum Hemmungen haben, ihn zu steuern, ihn zu verändern, ihn zu manipulieren. Genau das geschieht zum Beispiel in der Gruppendynamik. Der Mensch wird hier als Wesen angesehen, das sich in der Gruppe durch bestimmte Methoden beliebig steuern und verändern lässt. Seine Freiheit und Würde werden ihm faktisch abgesprochen. Der Mensch lebt nicht, sondern wird gelebt. Ein Beispiel, wie der einzelne Mensch nicht selber leben darf, sondern von anderen gelebt wird, möchte ich hier geben. Es ist ein Beispiel aus der Gruppendynamik. Gruppendynamik hat das Ziel der Selbsterfahrung. Jeder in der Gruppe soll sich selbst erfahren, und zwar indem er seine ganze Persönlichkeit in die Gruppe einbringt. Jeder muss alles von sich erzählen, was die Gruppe will, damit der Gruppenprozess funktionieren kann. Tut einer das nicht, dann gilt er als Außenseiter und wird mit allen möglichen psychologischen Tricks und mündlichen Angriffen gezwungen, sich seelisch zu entblößen. Ich hörte von einem jungen Mann, der eine solche gruppendynamische Sitzung mitmachte. Er hielt sich lange zurück, weil er meinte, dass sein Privatleben nicht in dieser Gruppe ausgebreitet werden dürfte. Wie reagierte jedoch die Gruppe? Sie fing an, ihn zu beschimpfen. Ein Feigling sei er, ein Kriecher, ein Radfahrer, ein ganz gemeiner Hund. Ihm kam es vor, als ob man ihn regelrecht fertig machen und abschlachten würde. Monatelang hatte er unter diesem Erlebnis zu leiden. Seine Freiheit war in dieser Gruppe nicht respektiert worden. Er durfte nicht leben, er wurde von anderen gelebt. Bei sämtlichen Weltanschauungen müssen wir diese Erfahrungen machen. Sie lassen der Freiheit des einzelnen Menschen keinen Raum. Der Mensch als Einzelner darf nicht leben, er wird gelebt. Erinnern Sie sich, im Nihilismus kommt der Mensch aus dem Nichts und geht ins Nichts. Er ist nur ein sinnloses Staubkorn am Rande des Universums. Im Materialismus entsteht der Mensch aus Atomen und vergeht zu Atomen. Als Atomzusammenballung hat er keine Freiheit und ist kein verantwortliches Wesen. Im Kommunismus ist der Mensch nur ein Rädchen im Getriebe eines blinden Weltlaufs und einer durchgeplanten Gesellschaft. Im Evolutionismus ist er ein bloßes Zufallsprodukt der Natur, ein höherer Affe. Im Behaviorismus ist er eine Maschine. Immer wird der Mensch gelebt, nie darf er selber leben. Was sagt die Bibel? Genau das Gegenteil. Warum? Weil sie mit Gott rechnet. Mit Gott bekommt das Leben Sinn. Allein so. Nicht durch Ersatzgötter, nicht durch Selbsterlösungsreligionen, nicht durch Weltanschauungen. Die Bibel sagt, Gott ist der Schöpfer jedes einzelnen Menschen. Weil Gott zum Menschen Du sagt, kann der Mensch zu Gott Du sagen. Weil Gott Liebe ist, kann auch der Mensch die göttliche Liebe empfangen und weitergeben. Weil Gott Gott ist, kann und darf der Mensch Mensch sein, als das von Gott Geschaffene gegenüber zu Gott. Gott gibt dem Menschen Würde. Und Leben. Leben, das nicht aus dem Nichts kommt, das sich nicht in Atome auflöst, das nicht an der Grenze des Todes zerschellt. Leben, das lebenswert ist, weil es am Lebensfaden Gottes hängt und von Gott Freude, Liebe und Sinn bekommt. Leben, das uns Jesus geschenkt hat, als er am Kreuz auf Golgatha für uns starb und am dritten Tage von den Toten auferstand. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Volle Genüge, Leben in Fülle. Wenn Sie dieses Leben aus Gott in Anspruch nehmen, dann müssen Sie nicht mehr leben, Sie dürfen leben. Dann ist Leben nicht mehr Zwang, sondern Freiheit, von Gott geschenkte Möglichkeit. Was Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, daraus machen, liegt nun bei Ihnen. Wir befinden uns im Jahre 30 nach Christus. Es ist Herbst. In Jerusalem herrscht Festbetrieb. Tausende von Menschen strömen hinauf zum Tempel. Auf Straßen, in Höfen und auf flachen Dächern werden einfache Hütten aus Zweigen von Laubbäumen errichtet. Sie sollen an die Zeit Moses erinnern, als Israel 40 Jahre in Hütten in der Wüste wohnte. Deshalb heißt dieses Fest Laubhüttenfest. 7 Tage lang wird ausgelassen gefeiert und Gott durch Opfer der Dank für die Ernte dargebracht. 7 Tage lang zieht jeden Morgen ein Priester zusammen mit zahlreichen Pilgern hinab zum Siloa-Teich beim Kidron-Tal. Dort schöpft er mit einer goldenen Kanne Wasser und bringt es hinauf in den Tempel zum Brandopferaltar. Auf dem Altar stehen 2 silberne Schalen bereit. In die eine gießt er das Wasser, in die andere Opferwein. Wein und Wasser strömen auf den Altar, vermischen sich und fließen dann durch Röhren unterirdisch in das Kidrontal ab. Das soll ein Hinweis sein auf die Zeit, wenn der Messias kommt. Dann nämlich soll ein Strom lebendigen Wassers aus dem Tempel entspringen, der das Land und die Menschen heil macht. So hat es der Prophet Hesekiel vorausgesagt in Kapitel 47. Jetzt ist der 7. Tag, der Höhepunkt des Laubhüttenfestes. Auch heute hat der Priester das Wasser vom Siloah-Teich geholt und über den Altar ausgegossen. Dabei ziehen die männlichen Israeliten in feierlicher Prozession um den Altar, aber nicht einmal wie an den anderen Tagen, sondern siebenmal. Sie bitten Gott um Regen und singen einander jubelnd die Verheißung aus dem Jesaja-Buch zu, Jesaja 12, Vers 3. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Plötzlich geschieht etwas Unvorhergesehenes. Ein Mann steht da und ruft: Wen da dürstet, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, von seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es ist Jesus. Und er sagt nichts Geringeres, als dass sich in ihm die Erwartungen der Israeliten, ja der gesamten Menschheit erfüllen. Mit seinem Kommen bricht die Heilszeit an. Nicht erst aus dem Tempel, sondern bereits aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen und alle Menschen durchdringen, die an ihn glauben. Diese Ströme lebendigen Wassers werden bald nach dem Laubhüttenfest in doppelter Weise von Jesus ausgehen. Zum einen bei der Kreuzigung, als ein Soldat die Lanze in den Leib des soeben verstorbenen Jesus stößt und Blut und Wasser heraustreten. Das wird in Johannes 19 berichtet. Am Kreuz verblutet Jesus, um uns zu erlösen. Zum anderen werden Ströme lebendigen Wassers nach der Auferstehung fließen, als er auf seine Jünger den Heiligen Geist herabsendet. Das lebendige Wasser wird im Johannesevangelium immer wieder als Bild für den Heiligen Geist verwendet. Wen da dürstet, der komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Dieser Ruf Jesu erklingt für unsere Zeit genauso wie für die Israeliten auf dem Jerusalemer Laubhüttenfest im Jahre 30. Und dieser Ruf, diese Einladung gilt auch ihnen. Ja, kommt zu Jesus, die ihr durstig seid nach dem wahren Leben. In ihm ist es erschienen. Kommt zu Jesus, die ihr hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Er will euch satt machen. Kommt zu Jesus, die ihr leidet unter der Lüge und Korruption in der Welt. Er sagt: Ich bin die Wahrheit. Kommt zu Jesus, die ihr unter der Last eurer Sünden zerbrecht. Er hat euch davon freigemacht am Kreuz auf Golgatha. Kommt zu Jesus, die ihr unter Leiden des Leibes und der Seele stöhnt. Er will euch erquicken und Kraft schenken, sie zu ertragen. Kommt zu Jesus, die ihr unter der Sorgenlast des Alltags und Berufs zu ersticken droht. Er lenkt euren Blick auf sein Reich und schenkt euch neue Perspektiven. Kommt zu Jesus, denn ohne ihn seid ihr am Verdursten, auch wenn ihr es verdrängt. Denn die Quellen dieser Welt können euren Lebensdurst nicht löschen. Nicht der Bierhahn in der nächsten Kneipe, nicht die Pumpe an der Drogennadel, nicht die Bewusstseinsströme glückversprechender Gurus, nicht die Kraftströme finsterer Magie, denn Durst löscht allein Jesus. Eleonore Fürstin von Reuß, die im 19. Jahrhundert lebte, hat ein bekanntes Lied geschrieben, in dem sie den Durst nach Leben und seine Erfüllung beschreibt. Darin heißt es folgendermaßen: Ich bin durch die Welt gegangen, und die Welt ist schön und groß, und doch ziehet mein Verlangen mich weit von der Erde los. Ich habe die Menschen gesehen, und sie suchen spät und früh. Sie schaffen, sie kommen und gehen, und ihr Leben ist Arbeit und Mühe. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Aber es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Sagt es laut in allen Landen: Hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle, fern und nah, in des Gottes Lammes Wunden am Kreuze auf Golgatha.